Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Themen in der Ostschweiz. Sich selber sein und klar Position beziehen. Das zählt heute im Bundeshaus, wenn die Fraktionen ihre Bundesratskandidaten nominieren. 8 Jahre Gefängnis für den Ex-Buchhalter von der Ems Chemie. Er hat die Firma um 13 Millionen Franken erleichtert. Frauen mit Reifröcken, Männer mit Zylinder. Heide taucht dieses Wochenende ab in die Biedermeier-Epoche. 6 charmante Ausbrecherkönige. Die Berberaffen vom Plättli Zoo geniessen ihre Freiheit. Und das Wetter sonnig und mild. Am Mikrofon Fabienne Frey. Der September hat es in sich. Für 2 St. Gallerinnen wird er zu einem Schicksalsmonat. Schafft eine oder gar beide den Sprung in die Landesregierung zu Bern. Seit heute Nachmittag laufen in den Bundeshausfraktionen von der FDP und der SP Nominationsverfahren. Dort entscheidet sich, ob die FDP-Regierungsrätin Karin Keller-Sutter und die SP-Nationalrätin Hildegard Fessler aufs Bundesratsticket kommen. Wie läuft so eine Nomination ab und wie sind die Chancen der beiden St. Gallerinnen? Tanja Milius.
Eine, die sich in seiner Bundeshausfraktion für die St. Galler FDP-Regierungsrätin Karin Keller-Sutter einsetzt, ist der St. Galler Nationalrat Walter Müller. Zum Nominationsverfahren gehören Hearings mit den Kandidaten, die sich vorstellen und auch Fragen beantworten müssen. Was den Ablauf betreffe, da sind Kandidaten schon geprüft worden. Am Hearing selber sagt dann vor allem eins wichtig.
Es gibt ja immer sehr viele Ratschläge, aber zu viele Ratschläge kann eine Kandidatin oder ein Kandidat irritieren. Darum ist es eigentlich wichtig, dass Kandidaten sich selber sind und sich so präsentieren, wie sie eben sind und nicht irgendwie gestellt oder künstlich.
Und da erfülle ich Karin Keller-Sutter. Und da sei gleichzeitig auch sein Rat an sie. Wichtig ist für den FDP-Mann Walter Müller im Bundesrat nämlich nebst dem Fachlichen vor allem etwas.
Wir brauchen gute Persönlichkeiten.
Zuerst muss die Persönlichkeit aber eben einen Platz auf dem Ticket bekommen, wo vermutlich ein Zweierticket dürfte sein. Total 5 Leute bewerben sich bei der FDP drum. Im Vorfeld hat er als St. Galler in der Fraktion schon für Karin Keller-Sutter lobbyiert, sagt Walter Müller. Und für die Nomination hat er ein gutes Gefühl.
Ihre Chance als gute. Ich muss jetzt ehrlich sagen, alles andere wäre für mich eigentlich eine Überraschung und auch eine grosse Enttäuschung.
Sollte Karin Keller-Sutter auf dem FDP-Ticket sein, sieht Walter Müller auch für die Bundesratswahlen am 22. September für sie gute Chancen. 5 Frauen im Bundesrat sind kein Problem. Eine Wahl hänge aber natürlich von vielen Faktoren ab. So wird ja mit der St. Galler SP-Nationalrätin Hildegard Fessler nochmal eine St. Gallerin im Bundesrat. Zuerst muss aber auch sie heute aufs SP-Ticket kommen. Bei den Hearings ist wichtig, dass man sich selber bleibe, sagt auch Thurgauer SP-Nationalrätin Edith Graf-Litscher. Bei der Nomination will ihre Fraktion auch sonst einiges von den 4 Kandidatinnen wissen.
Da werden natürlich dann auch Fragen gestellt, wie man das Verhältnis zu der Partei sieht, wie man natürlich auch wichtige Themen für die Partei, wie man die beurteilen. Und da denke ich mir, ist es sachpolitisch ganz wichtig, dass man eine klare Haltung auch zu den aktuellen politischen Themen und zum zukünftigen Verhältnis zu der eigenen Partei auch ausdrücken.
Die Chancen für Hildegard Fessler auf einen von den 2 Plätzen schätzt Dedi Graf-Litscher auf 50-50.
Ihre besondere Fähigkeit, die in der Fraktion geschätzt wird, ist, dass sie eine sehr versierte Finanzpolitikerin ist. Dann kommt sie aus der Ostschweiz. Auch der Aspekt wird in der Fraktion gewichtet, die Regionalvertretung. Und Hildegard Fessler kann sehr gut in einem Team arbeiten. Die Kriterien sind in der Fraktion ganz wesentliche Kriterien.
Wie die Nominationen von FDP und SP ausgehen, da entscheidet sich heute Abend. Und dann fängt für Kandidatinnen und Kandidaten das Lobbyieren so richtig an. Gewählt wird am 22. September.
Das Pfäfers im Kanton St. Gallen ist heute das Zentrum für Alterspsychiatrie eingeweiht worden. Der Neubau hat den Kanton über 33 Millionen Franken gekostet. 2,5 Jahre ist daran gebaut worden. Bis jetzt war die Alterspsychiatrie verstreut auf verschiedene Häuser und Provisorien. Der Kanton St. Gallen muss in den nächsten 3 Jahren massiv sparen. Eine SP-Kantonsrätin will jetzt von der Regierung wissen, ob die Regierung in allen Departementen spart und welche Bereiche besonders fest betroffen sind. Die detaillierte Verzichtsplanung kommt im Februar in den Kantonsrat. St. Gallen ist heute die OBA aufgegangen, die Ostschweizer Bildungsausstellung. Die Ausstellung stellt 100 Berufe und über 1000 Weiterbildungen vor. Die OBA geht 5 Tage, die Organisatoren erwarten 21'000 Besucher. Und zu Chur startet heute die Herbstmesse Gela. Über 200 Aussteller zeigen dort ihre Produkte. Die Messe geht 10 Tage, es wird mit 70'000 Besuchern gerechnet. Der ehemalige Chefbuchhalter von der Ems Chemie muss 8 Jahre ins Gefängnis. Der zweite Anklagte muss 4 Jahre hinter Gitter. Das Bezirksgericht Domat Ems hat die beiden heute schuldig gesprochen, weil sie bei der Ems Chemie 13 Millionen Franken abgezweigt haben. Roland Wermelinger.
Der Präsident vom Bezirksgericht im Boden, Domat Ems, ist ein resoluter Mann. Das macht er nicht nur gegenüber Medienleuten klar, wo er auch mal wie Schulbuben aus dem Gerichtssaal schücht. Das hat er auch schon die ganze Woche während dem Prozess klar gemacht. Detailtreu und bestens vorbereitet und dokumentiert hat er die beiden Anklagten mit harten Fakten konfrontiert, die meistens für sich geredet haben. Sichtbar gemacht im Gerichtssaal durch 11 grosse blaue Kisten mit 53 Bundesordner. Die beiden älteren Männer auf den Anklagestuhl haben sich durch die Fakten aber nicht gross einschüchtern lassen. Von Anfang an sind sie auf alle möglichen Fragen ausgewichen oder haben sich nicht können oder wollen erinnern. Strafmildernd hat das Gericht darum nichts können anmerken, was heute Vormittag das Urteil verkündet hat. Im Gegenteil, es ist noch über das Strafmass, das die Anklage gefordert hat, rausgegangen, schickt der Hauptanklagte für 8 Jahre statt 6 ins Gefängnis. 4 Jahre sind sie beantragt für seinen Kompliz. Der Kopf von dem ganzen Betrug sei aber eindeutig der heute 74-jährige ehemalige Buchhalter gewesen, der seine Hochstellung in Gesellschaft und Betrieb jahrelang bei jeder Gelegenheit ausgenützt hat, indem er die fiktiven Rechnungen von seinem Kompliz auszahlen lassen hat, mit Scheck, Betrügereien und schliesslich sei die Gier sogar so gross geworden, dass er seine privaten Steuerrechnungen über Ems-Konten gezahlt hat. Das hat er mit viel krimineller Energie und grossem Fachwissen gemacht. Das Buchhaltungssystem von der Ems-Chemie hat er durchaus raffiniert ausgehebelt, hat der Gerichtspräsident fast anerkennend gesagt. 8 Millionen Franken hat die Justiz beim ehemaligen Buchhalter noch sichergestellt. Das Geld geht zurück zur Ems-Chemie. Allerdings dürfte noch ein rechter Batzen für Prozesskosten vom Staat und dem Unternehmen wegfallen. Ob die zwei jetzt verurteilten Männer den Entscheid vom Bezirksgericht ans Kantons- und allenfalls noch Bundesgericht weiterziehen, steht heute noch nicht fest. Man kann es aber ahnen, wenn man ihre Forderung nach Freispruch mit dem harten Urteil von heute vergleicht. Die ganze Wahrheit sind die 13 Millionen Franken übrigens nicht. Das Gericht hat sich nur mit der Zeit nach 1995 beschäftigt. Aber schon 1992 sind offenbar 1,5 Millionen aus der Abteilung vom Verurteilten verschwunden. Die werden aber nicht mehr genauer untersucht. Der Fall, wenn er einer wäre, wäre schon verjährt.
Die Konzernspitze von der Ems Chemie hat den Prozess zu Domat Ems besonders gut mitverfolgt. Wie reagiert die Konzernchefin Magdalena Martullo auf das heutige Urteil? Der Roland Wermelinger hat nachgefragt und zuerst wollte wissen, wie viel Geld von den sichergestellten 8 Millionen zurück in die Ems-Kasse kommen.
Für mich ist es auch noch nicht ganz durchsichtig, wie das genau läuft, was von diesen Geldern noch wo abgezogen wird. Der Kanton zum Beispiel hat einen Auftrag für uns, die Gelder jetzt zu beschlagnahmen und zu verwerten, was noch zu verwerten ist und uns dann zustellen. Ich sehe das auch noch nicht so ganz, aber ich glaube eigentlich schon, dass 7 Millionen werden sicher zu uns zurückkommen.
Jetzt fragt man sich ja, wenn man das so gehört hat, 35 Jahre im Geschäft, geht es noch weiter zurück? Also wo ist die ganze Wahrheit? Und es ist heute auch im Gericht noch gesagt worden, 1,5 Millionen, ein Fall noch von 1992, schaut man gar nicht mehr an, das ist verjährt. Mit was rechnen ihr? Was ist der Effektivschaden, der da entstanden ist?
Gut, ganz genau können wir es eben auch nicht sagen. Wir können nur die letzten 10 Jahre, das, was wir gefunden haben, 13 Millionen, wir müssen auch noch von denen 1,5. Ich glaube, es spielt jetzt auch im Nachhinein auch nicht mehr so eine grosse Rolle, wie viel das am Schluss war. Es sind sowieso nur noch 8 Millionen vorhanden und wichtig ist, dass jetzt wenigstens die als einen Anteil an Schaden an zu uns zurückfließen. Und wir müssen jetzt immer vorher schauen, wir müssen vorwärts schauen, wir können jetzt auch nicht immer da noch zurück überlegen, wie viel das eigentlich gewesen wäre. Das nützt ja niemandem etwas am Schluss.
vorschauen, sagen Sie. Was hat es denn ganz konkret aufgrund von dem Fall? Gibt es da Änderungen in der Organisation, vielleicht auch beim Controlling im Finanzwesen, wo man jetzt auch aufgrund von der Erfahrungen, die man gemacht hat mit dem Fall, an die Hand genommen hat, umgesetzt hat?
Ja, was vor allem den Fall ausgelöst hat, ist über die ganze Firma, dass wir die Leute sensibilisiert haben, dass wir gesagt haben, es gibt immer wieder so Fälle, es gibt auch Vertrauenspersonen, wo man vielleicht nicht gerade auf den ersten Blick sieht, wo doch eine kriminelle Machenschaft in sich hinein haben. Und es ist auch jedem auch Kontrolle zu machen, skeptisch sein, kritisch bleiben, wenn etwas einem komisch vorkommt, dann zu melden. Wir müssen einfach ein bisschen misstrauischer sein, intern, ohne dass wir jetzt gerade bei jedem Mitarbeiter einen Kriminellen vermuten. Das kann ja auch nicht das Ziel sein.
Kontrollen werden also schärfer, sind schärfer geworden, seit hier aufgrund von dem Fall?
Nein, Kontrollen haben wir immer schon regelmässig gemacht und er hat natürlich, weil er die ganzen Systeme aufgebaut hat, hat er auch die Kontrollen können ausschalten und weil er eben auch mehrere Leute im Boot gehabt hat, er die Kontrolle können ausschalten. Es ist nicht primär, dass wir die Kontrolle jetzt verstärkt haben, nochmal, sondern dass wir auch einfach jeden angehalten haben, selber ein bisschen über seinen Bereich auch ein bisschen zu schauen und so ein bisschen eine Art Kontrolle auch noch zu machen. Zu schauen, ist echt da etwas komisch, könnte da jemand vielleicht auch etwas anderes als Absicht haben, wo gegen das Unternehmen ist.
Die Konzernchefin von der Ems Chemie, Magdalena Martullo, die Frage gestellt hat, der Roland Wermelinger. Die St. Galler Stadtpolizei hat in den letzten paar Tagen in der Drogenszene intensive Kontrollen gemacht. Das darum, weil in der Innenstadt wieder mehr gedealt wird. Die Polizei hat 11 Männer verhaftet. Die meisten sind zu kurzen Freiheitsstrafen und Bussen verurteilt worden. Außerdem dürfen sie mindestens ein Jahr lang nicht mehr in den Kanton St. Gallen kommen. Heute Abend fängt in der Nationalliga A vom Handball die neue Saison an. St. Ottmar St. Gallen hat kurzfristig den deutschen Christian Ramotta verpflichtet. Er ist 37 und ehemaliger erfolgreicher deutscher Nationalgoalie. Der Christian Ramotta ersetzt den Stammgoalie Thomas Iserich, der zurzeit verletzt ist. Die Migros Ostschweiz ruft das Produkt zurück, und zwar einen Fleischkäse in einer Vierer-Aktionspackung. Auf der Packung hat es eine falsche Deklaration. Der Fleischkäse sei gefährlich für Leute mit Laktoseintoleranz, Milchzuckerunverträglichkeit und Milcheiweissallergie. Leute ohne Allergie können den Fleischkäse ohne Problem essen. Vor 200 Jahren haben die Frauen einen Reifrock mit Rüscheln angehabt, die Männer einen Anzug und einen Zylinder. Es war die Biedermeier-Epoche. Was es sonst nur noch im Museum oder in den Geschichtsbüchern gibt, gibt es jetzt nochmal zum Anlangen, nämlich zu Heide. Der Wochenende ist im Ausserroderdorf zum 5. Mal das Biedermeier-Fest. Die Franzi Haller war heute zu Heide und hat bei den Vorbereitungen zugeschaut.
Susanne Rohner macht ihre Kleider parat fürs Fest. Sie hat nämlich nicht nur eins, sondern verschiedene Biedermeier-Kleider.
Also heute Abend habe ich ein Ballkleid an. Das ist ein blaues Kleid, relativ weiter Rock, also sehr weit, wo ich dann Mühe habe, um hier zwischendurch zu kommen. Und das, ist jetzt, das, was ich hier habe, ist ein anderes Kleid. Das ist einfach das ist mein altes Ballkleid, das ich jetzt einfach so ein noch für, wenn ich quasi den Nachmittagsspaziergang mache. Und dann habe ich noch eins, das ich wirklich, wenn ich muss arbeiten muss, also wenn ich im Service bin oder Tisch abrummen oder so, dann das anhabe.
Typisch für Biedermeier-Kleider ist, dass sie meistens in Pastellfarben gehalten sind. Viel Rüscheli haben und zum Teil Puffärmel. Ganz eine enge Taille und unten wieder auseinandergehen. Dass der Rock unten raussteht, dafür haben die Frauen drunter die sogenannte Krinoline an, ein reifen Unterrock. Typisch Biedermeier auch, der tiefe Ausschnitt. Allerdings,
was als unanständig geholt hat, ist, dass man, wie man Knöchel gesehen hat. Also da hat man nicht gesehen, die müssen verdeckt sein.
Susanne Rohner ist jetzt vor dem Biedermeierfest für den Kleiderverleih zuständig gewesen. Sie hat Bestellungen zu Heide aufgenommen und den Kleider zu Zürich organisiert. Am ersten Fest vor 14 Jahren waren es noch 170 Kleider, die sie in Zürich holen musste. Von Jahr zu Jahr werden es aber weniger, weil die Heide noch Frauen sich lieber ein eigenes Schneidern lassen. Wer die Heide dieses Wochenende also in normalen, heutigen Kleidern unterwegs ist, fällt sicher auf. Susanne Rohner sagt, mit dem Biedermeier-Rock sei sie ein bisschen ein anderer Mensch. Und nicht nur das Kleid macht es aus, sie muss jetzt dann auch gleich noch zu den Coiffeuse.
Ja, extra meine Haare nicht schneiden Leute im letzten halben Jahr, damit sie ein bisschen länger sind, damit es ein bisschen mehr hergibt für eine Biedermeier-Frisur. Ich habe auch noch künstliche Haarteile dabei. wo dann irgendwie die Waffe aus mir da muss reinmachen muss. Und einfach so Haarnadeln, wo Perlen drin gesteckt sind, wo man dann kann noch verzieren kann. Was denn die Waffe genau daraus macht, das überlasse ich ihr. Aber sie weiss, dass sie mir heute bei der Meierfrisur machen muss.
Das heisst, eine kunstvolle Frisur zum Beispiel mit Zapfenlocken. Aber nicht nur die Frauen haben am Biedermeierfest einen Kleiderstress. Den Männern geht es nicht anders, sagt der Susanne Rohner ihrem Mann, der Alexander Rohner, der OK-Präsident vom Fest.
Ja, das ist permanent. Entweder ist man am Helfen und dann irgendwo in den Jeans. Und dann leitet man sich sofort wieder an für den nächsten Zeitpunkt oder Programmpunkt. Und je nachdem, was dann passiert, in schöner Kleidung oder dann in Alltagskleidung.
Heiden ist heute Abend der grosse Ball im Kurhaus. Morgen und am Sonntag gibt es einen Handwerkermarkt, wie vor 200 Jahren. Musikformationen spielen, es gibt Kutschenfahrten, Festwirtschaften, Dampfzugfahrten und am Sonntag einen grossen Umzug. Dafür reisen Biedermeier-Fans auch von Deutschland und Österreich ab. Dann stolziert auch der OK-Chef Alexander Rohner mit seiner Dame am Arm durchs Dorf. Der Alexander Rohner, der im richtigen Leben Direktor der Klinik Heiden ist. Er vergisst die Hektik vom Alltag und vom Fest und fühlt sich zurückversetzt in eine ruhigere Zeit.
Es läuft ganz anders. Man ist sehr froh, dass man von der geschäftlichen, von der Alltagshektik mal einfach irgendwo sich ein bisschen fühlt zu dieser Zeit, Biedermeier-Zeit, wo man es ruhiger nimmt, wo man auch, natürlich, weil man die Kleider anhat, viel spontaner auf die Lücken zugeht, auf fremde Leute und irgendwie sich kennenlernt. Das finde ich wunderschön. Und vor allem, dass mit den Kleidern wir ideal so eine Art Statisten sind vor dieser eben wunderschönen Häuserkulisse von Heiden.
Vor dieser Häuserkulisse, wo man Zeiten nur drum hat, weil 1838 das ganze Dorf brennt hat und dann eben im Biedermeier-Stil neu aufgebaut worden ist.
Franzi Haller mit einem Sprung in die Vergangenheit. Es ist 10 vor 6, Sie hören das Regionaljournal Ostschweiz auf DRS1. Die 6 Berberaffen, die im Blättli Zoo zu Frauenfeld ausgebüxt sind, sind immer noch nicht zurück in ihrem Käfig. Sie geniessen in einem Wäldli neben dem Zoo ihre Freiheit und haben sich dort schon richtig gemütlich gemacht. Jetzt probiert sogar eine Affenflüstererin die Affen einzufangen. Bis jetzt aber ohne Erfolg. Sascha Zürcher.
Im Blättli-Zoo hoch über Frauenfeld hat der Besitzer, der Walter Mauerhofer, im Moment vor allem eins zu tun. Er muss den Besuchern erzählen, wie das genau passiert ist.
Ja, wenn ich meine Affen anschauen, wo unterwegs
ja,
sind.
Ja, das war in der Zeitung.
Ja.
Sind die fort beim Zügeln? Ja. Und dann sind sie drüber raus.
Die Affen sind gerade ins neue grosse Aussengehege gezügelt worden, in eins, wo kein Dach mehr hat, dafür elektrische Drähte, wo das Alpha-Männchen auf und davon ist.
Das ist wahrscheinlich schon ein Schlitz, weil von dort, wo ich es habe, da die Alten, oder, da sind da 7 Stück, die ich von Stuttgart oben runter hatte, die sind ja auch in so einer grossen Freianlage mit dem Fitzdraht. Oder? Und der hat da wahrscheinlich immer noch im Kopf, dass jemand ein Schwachpunkt sein kann. Oder? Und ich sage, das war jetzt halt ein bisschen schleuer als ich, aber das kann es geben. Oder?
6 Äffli sind alles in allem ausgebüxt und haben sich in einem Wäldli gerade in der Nähe vom Zoo gemütlich gemacht. Vor einer Woche ist es passiert und seither geht es drunter und drüber, erzählt die Schwester vom Zoobesitzer Elisabeth Engler.
Also es ist ein Affentheater und ich finde einfach, es sollen sich nicht so viele Leute mischen. Also ich habe eine böse E-Mail bekommen, die Viecher endlich eingefangen, ich komme ja nicht raus, dann kommt wieder eine E-Mail, wo schimpft, weil man es will abschiessen. Dann kommt wieder der Tierschutzverein.
Der Zoo sei überfordert, sagen Kritiker jetzt. Experten vom Affenberg Salem sollen helfen. Die wüssten, wie man die Berberaffen einfangen könnte. Mit einer Kiste mit Futter drin nämlich. Was einfach tönt, ist für den Walter Mauerhofer ein besserer Witz.
Wenn ich die Kiste in den Wald rausstelle, so blöd ist nicht einmal ein Aff, dass er jetzt einfach die Tiere geht. Oder? Und du kannst jetzt nicht einen Marderfall oder Fuchsfallen aufstellen für so einen Aff. Das geht nicht. Erstens ist ja die schon zu klein für so einen Aff, oder? Und eine grössere, der geht jetzt einfach nicht in die. Wenn er dann Hunger hat, also im Winter oder so, würde ich jetzt sagen, dass man es dann eher mit so einer Falle anschauen kann. Aber sie muss eine gewisse Grösse haben.
Darum probiert es seit kurzem eine selbsternannte Affenflüsterin. Die sei von sich aus auf ihn zukommen, sagt der Walter Mauerhofer. Und er lässt sie jetzt einfach einmal machen. Unter dem Motto, nützt es nichts, schadet es nichts.
Ja, sie sitzt jetzt ein bisschen dort und tut mit ihnen ein bisschen pläudern. Dann und ja, sie nimmt sich jetzt einfach auch Zeit. Oder? Und das Problem ist, wenn ich komme, Ich bin der, der am Anfang. Dann hauen die da.
Die Claude Bettina Anhöck ist Fotografin und sie können es einfach gut mit dir, sagt sie. Schon dreimal sind sie bei der Affe und jedes Mal sind sie zutraulicher geworden, sagt sie gegenüber dem SF.
Wenn sie kommen, Blickkontakt, klicken, Futter. Das ist ein positives Erlebnis. Also sie haben keine laute Stimme, sie haben keinen Schreckmoment, sondern, wenn die kommt und wenn ich das Geräusch höre, dann habe ich etwas Gutes gemacht, dann gibt es auch Futter. Und auf dem bauen wir jetzt auf.
Um auf Nummer sicher gehen, hat der Walter Mauerhofer jetzt einmal Äpfel und Bananen mit einem Schlafmittel eingeschmiert und die dann den Affen unter den Baum gelegt.
Es gibt da verschiedene Präparate. Und wir schauen jetzt mal, ob das funktioniert. Oder? Aber wir haben das auch schon mal probiert und dann... haben sie es aber nicht gefressen, oder?
Die Hoffnung aber will er nicht aufgeben. Damit der Plan auch klappt, ist es wichtig, dass niemand, außer die Leute vom Zoo, den Affen zu fressen geben.
Ja, mir wäre es lieber, wenn es die Leute nicht füttert, oder? Und wenn sie jetzt auch nicht in den Wald gehen, sondern dass sie auch da bleiben. Ich glaube zwar nicht, dass wenn jetzt da ein bisschen Leute kommen, dass wegen dem abhauen, weil sie sind sich ja gewöhnt, dass die Leute nicht das Scheuch sind, oder? Aber wenn es jetzt wie passiert ist, dass es solche hat, die dann mit den Hunden gehen, und dann ist dann nicht gut, oder? Dann könnte es mal sein, dass wir dann abreisen oder abwandern.
Noch sind nämlich alle 6 Berberaffen im Waldstück gerade neben dem Zoo. Die ausgebüchsten Affen haben schweizweit Schlagzeilen gemacht. Leute von überall her kommen schauen, sagt Walter Mauerhofer im alten Affenkeg. Da sind jetzt noch 18 Berberaffen drin.
Ja, sicher gibt es da mehr Besucher. Oder? Die einen sagen, die hätten 6'000 rausgelassen, aber das stimmt schon nicht. Oder? Ich meine, ich bin auch nicht verrückt, dass es mehr Besucher gibt. Mehr Besucher, das gibt mehr Geld, das ist auch klar. Oder? Ja, sie kommen dann auch und dann fragen sie nachher, wo ist denn der Wald, oder? Und so, wo sind denn die Äpfel? Ja.
Viele gehen dann auch in den Wald, um die Affen zu beobachten, obwohl sie das nicht sollten. Aber es gibt auch vernünftige Zoobesucher.
Ja, ich würde sagen, man soll die jetzt mal sein lassen. Also ich würde meinen, man soll die laufen lassen. Ich fahre jeden Tag da durch, ich habe zwar noch nie einen gesehen. Ich fahre jeden Tag an dem Wäldchen vorbei. Also von mir aus gesehen sollte man das sein lassen.
Ich will sie probieren zu fangen und dann denke ich, sollte man nicht unbedingt hin. Also habe ich jetzt gerade gelesen in der Zeitung, weil sie nicht so gut in Freunden haben sie natürlich die Chance, nicht so zu fangen. Oder wenn immer wieder Leute kommen und ich gehe nicht. Ich schaue das hier an, die da sind. Und wenn nächstes Mal wieder alle da wären, wäre es natürlich super schön.
70 cm gross werden zum bis zu 12 Kilo schwer, die Berberaffen. Friedlich und nicht aggressiv sind sie. Und trotzdem hat der kantonale Jagdinspektor diese Woche gesagt, falls die Affen noch länger frei rumlaufen, müssten sie abgeschossen werden. Der Zoobesitzer aber nimmt das nicht so ernst.
Also ich glaube, so schnell werden sie nicht abgeschossen, wenn jetzt auch da manchmal in den Medien gehörst jetzt da. Und es ist ja nicht so, dass jetzt die gefährlich sind. Ich meine, ein Wolf oder ein Bär kann dann noch eher gefährlich sein für einen Mensch oder allgemein für andere Tiere. Aber die Berberaffen, wenn man die in Ruhe lässt, dann passiert da jetzt ganz sicher nichts. Oder?
Noch gefällt es den Affen in Freiheit. Sie haben noch keine Anstalten gemacht, um zurückzukommen. Die Arbeit dürfte der Affenflüsterin also so schnell nicht ausgehen und das ganze Affentheater noch lange nicht vorbei sein, das Frauenfeld.
Der Sascha Zürcher über die 6 pilzigen Ausbrecherkönige von Frauenfeld.
Regional diagonal, die Woche quer durch die Schweiz, morgen an diesen Stationen. Das Aarau, wo das Kantonsspital Alarm schlägt, will pro Jahr WC-Rollen, Kaffeelöffel und Bettwäsche im Wert von 500.000 verschwinden. Auf den Jurahöhen, wo die Leute um den neuen Windpark herum finden, Windenergie ist gut, aber mehr Windräder mag es dann nicht mehr leiden. Und Simmensee, von dort kommt der Max Heinzer, 22, und einer der 10 weltbesten Fechter. Morgen Mittag nach den 12 Nachrichten auf DRS1. Regional diagonal.
Es ist 3:06 Uhr, die wichtigsten Meldungen vom Tag in der Übersicht. In Bern laufen im Moment die Hearings der Bundeshausfraktionen. Dort wird entschieden, wer aufs Ticket für die Bundesratswahlen kommt. Vermutlich gibt es je ein Zweierticket. Bei der FDP hofft die St. Galler Regierungsrätin Karin Keller-Sutter auf einen Startplatz, bei der SP die St. Galler Nationalrätin Hildegard Fessler. 8 Jahre Gefängnis für den ehemaligen Buchhalter von der Ems Chemie, 4 Jahre für seinen Komplizen. Das ist das Urteil vom Bezirksgericht Domat Ems im Betrugsprozess um die Ems Chemie. Laut dem Urteil haben die beiden Männer die Ems Chemie um 13 Millionen Franken betrogen. 8 Millionen sind beim 74-jährigen Haupttäter sichergestellt worden und werden jetzt an die Ems Chemie zurückgezahlt. Ob die beiden Verurteilten den Fall weiterziehen, ist noch offen. Nach 2,5 Jahren Bauzeit ist heute zu Pfäffers im Kanton St. Gallen das neue Zentrum für Alterspsychiatrie eingeweiht worden. Der Neubau hat den Kanton über 33 Millionen Franken gekostet. Bis jetzt war die Alterspsychiatrie verstreut auf verschiedene Häuser und Provisorien. Zu der Wetterprognose mit Sabine Balmer von SF Meteo.
Es steht uns ein sonniges und mildes Spätsommerwochenende bevor. Morgen Morgen hat es zwar zwischen dem Untersee und dem Appenzellerland zuerst noch Hochnebelfelder. Die lösen sich dann bis spätestens am Mittag auf. In den Bergen ist schon von morgen an sonnig. Die Temperaturen liegen morgen Morgen in der Früh bei etwa 11 Grad, der Höchstwert in St. Gallen bei 19 Grad, in Kreuzlingen wird es 22 Grad. Dazu spürt man noch eine schwache Brise. Das Wildhaus ist morgen 17 Grad und auf der Nebenalp 14 Grad. Auch am Sonntag geht es noch mit sonnigem und mildem Wetter weiter. Es kann morgen wieder ein paar Nebelfelder haben und mit Schleierwolken macht der Himmel einen milchigen Eindruck. Die Brise wird stärker, die Temperaturen bleiben um die 22 Grad.
Sabine Balmer von SF Meteo. Das war das Regionaljournal Ostschweiz. Alle Abendsendungen können Sie auch als Podcast herunterladen unter regionaljournal.ch. Redaktion Peter Draxler, Moderation Fabien Frey.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.